Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Der Zeitreisende kehrt zurück. Ich glaube, damals glaubte keiner von uns so recht an die Zeitmaschine. Die Sache ist die, der Zeitreisende gehörte zu jenen Männern, die zu gescheit sind, als dass man ihnen glaubt. Man hatte nie die Empfindung, dass man alles um ihn sah. Man vermutete stets noch einen feinen Hinterhalt, einen Scharfsinn auf der Lauer hinter seiner durchsichtigen Offenheit. Hätte Philby das Modell gezeigt und die Sache mit den Worten des Zeitreisenden auseinandergesetzt, so hätten wir ihm weit weniger Skeptizismus gezeigt. Denn wir hätten seine Motive erkannt. Ein Schweineschlechter konnte Philby verstehen, aber der Zeitreisende hatte mehr als einen Anflug von Laune in seinen Elementen und wir misstrauten ihm. Dinge, die den Ruhm eines weniger klugen Menschen ausgemacht hätten, erschienen in seinen Händen als Tricks. Es ist ein Fehler, die Dinge so leicht zu tun. Die ernsten Leute, die ihn ernst nahmen, waren seines Verhaltens nie ganz sicher. Irgendwie merkten sie, wenn sie ihm ihren Ruf des Urteils anvertrauten, so war das, als richte man eine Kinderstube mit Eierschalen China-Porzellan ein. Daher glaubte ich, keiner von uns sprach in der Zwischenzeit zwischen diesem und dem nächsten Donnerstag sehr viel vom Zeitreisen, obgleich ohne Zweifel den meisten von uns die sonderbaren Möglichkeiten im Kopf umherging, die Plausibilität, das heißt, die praktische Unglaublichkeit der Sache, die merkwürdigen Möglichkeiten des Anachronismus und der äußersten Konfusion, an die man denken musste. Mich für meinen Teil beschäftigte besonders der Trick mit dem Modell. Darum, entsinne ich mich, sprach ich am Freitag mit dem Arzt, den ich in der Linné-Gesellschaft traf. Er sagte, er habe in Tübingen etwas Ähnliches gesehen und legte besonderen Nachdruck auf das Ausblasen der Kerze. Aber wie der Trick geschah, konnte er nicht erklären. Am nächsten Donnerstag ging ich wieder nach Richmond. Ich glaube, ich war einer der regelmäßigsten Gäste des Zeitreisenden. Und da ich spät ankam, so fand ich schon 4 oder 5 Herren in seinem Salon versammelt. Der Arzt stand mit einem Bogen Papier in der einen, seiner Uhr in der anderen Hand vor dem Feuer. Ich sah mich nach dem Zeitreisenden um und »Es ist 7:30, sagt der Arzt. Ich denke, wir gehen besser zu Tisch. Wo ist...« sagte ich und nannte unseren Wirt. »Sie sind gerade gekommen. Es ist etwas merkwürdig. Er bittet mich, in diesem Billett zu Tisch zu führen, wenn er um 7 nicht zurück ist. Er ist dringend abgehalten, sagt, er wolle erklären, wenn er kommt.« »Es wäre schade, das Essen verderben zu lassen«, sagt der Herausgeber einer bekannten Tageszeitung, und daraufhin schellte der Doktor. Der Psychologe war außer dem Doktor und mir der Einzige, der auch auf dem vorherigen Dinner gewesen war. Die anderen Leute waren Blank, der erwähnte Herausgeber, ein Journalist und noch jemand. Ein ruhiger, scheuer Mann mit einem Bart, den ich nicht kannte, und der, soweit meine Beobachtung ging, den ganzen Abend hindurch den Mund nicht auftat. Bei Tisch wurde ein wenig die Abwesenheit des Zeitreisenden erörtert, und ich nannte in halb scherzhaften Sinn eine Reise in die Zeit. Der Herausgeber wollte das erklärt haben, und der Psychologe gab einen hölzernen Bericht von dem geistreichen Paradoxon und Trick, den wir vor einer Woche gesehen hatten. Er war mitten in seiner Auseinandersetzung, als die Tür vom Gang langsam und geräuschlos aufging. Ich saß der Tür gegenüber und sah es zuerst. »Hallo«, sagte ich, »endlich«, und die Tür ging weiter auf, und der Zeitreisende stand vor uns. Ich stieß einen kleinen Schrei vor Überraschung aus. »Gütiger Himmel!« »Nanu, was ist los?«, rief der Arzt, der ihn zunächst sah, und die ganze Tafelrunde wandte sich zur Tür. Er sah furchtbar aus. Sein Rock war staubig und schmutzig und die Ärmel herunter grün beschmiert. Sein Haar war wirr und wie mir schien grauer, entweder von Staub oder Schmutz oder weil seine Farbe wirklich geblichen war. Sein Gesicht war gespenstig bleich. Sein Kinn zeigte eine braune Wunde, einen halbgeteilten Schnitt. Sein Ausdruck war verstört und eingefallen, wie von intensiven Leiden. Einen Moment zögerte er in der Tür, als sei er vom Licht geblendet. Dann kam er ins Zimmer. Er hinkte genau, wie ich es beim fußwunden Landstreichern gesehen hatte. Wir starrten ihn schweigend an und erwarteten, er würde reden. Er sagte kein Wort, sondern trat mühsam an den Tisch und machte eine Bewegung nach dem Wein. Der Herausgeber schenkte ein Glas Sekt ein und schob es ihm zu. Er leerte es und es schien ihm gut zu tun, denn er blickte rings um den Tisch und der Schatten seines alten Lächelns flackerte über sein Gesicht. »Was auf aller Welt haben Sie angestellt, Nanu?« sagte der Arzt. Der Zeitreisende schien nicht zu hören. »Lassen Sie sich nicht von mir stören«, sagte er mit ein wenig stotternder Artikulation. »Mir ist wohl.« Er unterbrach sich, hielt sein Glas zum Füllen hin und trank es auf einen Zug aus. »Das tut gut«, sagt er. Seine Augen wurden klarer und in seine Backen trat wieder ein wenig Farbe. Sein Blick flackerte mit einer Art stumpfen Beifalls über unsere Gesichter und ging darin im warmen und behaglichen Zimmer umher. Dann sprach er wieder, immer noch, als fühlte er sich gleichsam in seinen Worten zurecht. »Ich will mich waschen und anziehen, und dann komme ich wieder hinunter und erkläre. Heben Sie mir etwas von der Hammelkeule auf, ich vergehe vor Verlangen nach einem Stück Fleisch.« Er blickte zu dem Herausgeber hinüber, der ein seltener Gast war, und hoffte, es gehe ihm gut. Der Herausgeber begann eine Frage. »Erzähle Ihnen gleich«, sagt der Zeitreisende, »ich bin komisch, bin gleich fertig.« Er setzte sein Glas hin und ging zur Tür nach dem Treppenhaus. Wieder fiel mir seine Lahmheit auf und der gedämpfte Klang seines Schrittes. Ich stand auf und sah seine Füße, als er hinausging. Er hatte nichts darauf als ein paar zerrissener, blutbefleckter Socken. Dann schloss sich die Tür hinter ihm. Ich hatte Halblust, ihm zu folgen, doch mir fiel ein, wie er es hasste, wenn man sich zu viel um ihn kümmerte. Eine Minute vielleicht war ich zerstreut. Dann hörte ich den Herausgeber sagen, »Auffallendes Benehmen eines hervorragenden Naturwissenschaftlers!« Er dachte wie gewöhnlich in Überschriften, und das lenkte meine Aufmerksamkeit auf die helle Tafel zurück. »Wie heißt das Spiel?« sagt der Journalist. »Hat er den Amateurdienstmann gespielt? Ich verstehe nichts.« Mir begegnete das Auge des Psychologen, und ich las meine eigene Deutung auf seinem Gesicht. Ich dachte an den Zeitreisenden, der mühsam die Treppe hinaufhinkte. Ich glaube nicht, dass sonst noch jemand seine Lahmheit bemerkt hatte. Der Erste, der sich vollständig von dieser Überraschung erholte, war der Arzt, der um einen neuen Teller auf die Glocke drückte. Der Zeitreisende hasste es, Diener zum Servieren am Tisch zu haben. Da kehrte der Herausgeber mit einem Grunzen zu Messer und Gabel zurück und der Schweigsame folgte seinem Beispiel. Das Dinner begann von neuem. Die Konversation bestand eine Weile aus Ausrufen mit Lücken der Verwunderung und dann wurde der Herausgeber in seiner Neugier glühend. Ergänzt unser Freund sein bescheidenes Einkommen durch heimliche Arbeit? Oder hat er seine Nebukadnezar-Phase? Fragte er. Ich bin überzeugt, es ist diese Sache mit der Zeitmaschine, sagte ich. Und setzte den Bericht des Psychologen von unserer letzten Begegnung fort. Die neuen Gäste waren einfach ungläubig. Der Herausgeber erhob Einwände. Was war dieses Zeitreisen? Ein Mensch kann sich nicht mit Staub bedecken, indem er sich in einem Paradoxon wälzt, wie? Und dann, als ihm die Idee aufging, flüchtete er sich zur Karikatur. Gab es in der Zukunft keine Kleiderbürsten? Auch der Journalist wollte um keinen Preis glauben und schloss sich dem Herausgeber in der leichten Arbeit an, die ganze Sache lächerlich zu machen. Sie waren beide von der neuen Art der Journalisten sehr lustige, unerbietige junge Männer. Unser Spezialkorrespondent von übermorgen, berichtete der Journalist. Oder vielmehr erschrie es, als der Zeitreisende zurückkam. Er trug den gewöhnlichen Abendanzug und außer seinem eingefallenen Blick blieb von der Veränderung, die mich erschreckt hatte, nichts mehr. »Hören Sie«, sagt der Herausgeber erheitert, »diese Burschen hier behaupten, sie seien mitten in die nächste Woche gereist. Erzählen Sie uns vom kleinen Rosberry, ja? Was wollen Sie dafür haben?« Der Zeitreisende ging ohne ein Wort zu dem für ihn reservierten Platz. Er lächelte ruhig auf seine alte Art. »Wo ist mein Hammelbraten?« sagt er. Was für ein Fest es ist, einmal wieder eine Gabel in Fleisch zu stecken. Erzählen Sie, rief der Herausgeber. Zum Henker mit dem Erzählen, sagt der Zeitreisende. Ich will essen. Ich sage kein Wort, ehe ich nicht etwas Pepton in meine Arterien bekomme. Danke und das Salz, bitte. Ein Wort, sagte ich. Sind Sie in der Zeit gereist? Ja, sagt der Zeitreisende mit vollem Munde, indem er nickte. Ich gebe ein Schilling für jede Zeile Ihres Berichts, sagt der Herausgeber. Der Zeitreisende schob den Schweigenden sein Glas hin und klingelte mit seinem Fingernägel daran, worauf der Schweigende, der ihm ins Gesicht gestarrt hatte, krampfhaft zusammenfuhr und ihm Wein einschenkte. Der Schluss des Dieners war ungemütlich. Mir für meinen Teil stiegen fortwährend plötzliche Fragen auf die Lippen, und ich denke, mit anderen war es ebenso. Der Journalist versuchte, die Spannung zu lösen, indem er Anekdoten von Hattie Potter erzählte. Der Zeitreisende wandte alle Aufmerksamkeit dem Essen zu und entfaltete den Appetit eines Landstreichers. Der Arzt rauchte eine Zigarre und beobachtete den Zeitreisenden durch seine Augenwimpern. Der Schweigende erschien noch ungeschickter als gewöhnlich. Er trank aus bloßer Nervosität mit Regelmäßigkeit und Entschlossenheit Sekt. Schließlich schob der Zeitreisende seinen Teller zurück und blickte sich unter uns um. »Ich glaube, ich muss um Verzeihung bitten«, sagt er. »Ich verhungerte einfach. Ich habe eine erstaunliche Zeit durchgemacht.« Er streckte die Hand nach einer Zigarre aus und schnitt das Ende ab. »Aber kommen Sie ins Raucherzimmer. Die Geschichte ist zu lang, um sie über schmutzigen Tellern zu erzählen.« Und indem er im Vorbeigehen auf die Glocke drückte, führte er uns ins Nebenzimmer. »Sie haben Blank und Dash und Choose von der Maschine erzählt«, sagte er zu mir, indem er sich im Sessel zurücklehnte und die neuen Gäste nannte. »Aber die Sache ist ein bloßes Paradoxon«, sagt der Herausgeber. »Ich kann heute Abend nicht debattieren. Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, aber ich kann nicht debattieren. Ich will Ihnen erzählen, was mir begegnet ist. Aber Sie müssen Unterbrechungen vermeiden. Ich möchte es erzählen.« »Schlecht. Das meiste wirkt wie gelogen. Meinetwegen.« »Es ist trotzdem wahr. Jedes Wort davon. Ich war um 4 Uhr in meinem Laboratorium. Und seitdem habe ich 8 Tage gelebt. Tage, wie sie noch kein menschliches Wesen erlebt hat. Ich bin fast am Ende, aber ich werde nicht schlafen, bis ich Ihnen diese Geschichte zu Ende erzählt habe. Dann werde ich zu Bett gehen, aber keine Unterbrechung. Sind Sie einverstanden?« »Einverstanden«, sagt der Herausgeber, und wir anderen erschoteten »einverstanden«. Und damit begann der Zeitreisende seine Geschichte, wie ich sie aufgezeichnet habe. Er setzte sich zunächst im Stuhl zurück und sprach wie ein müder Mann. Nachher wurde er lebendiger. Jetzt, wo ich es niederschreibe, fühle ich die Unmacht von Tinte und Feder nur zu scharf. Und vor allem auch meine eigene Unmacht. Man liest, will ich annehmen, aufmerksam genug, aber man sieht nicht des Redners weißes, aufrichtiges Gesicht im hellen Kreise der kleinen Lampe. Und man hört nicht die Information seiner Stimme. Man kann nicht wissen, wie sein Ausdruck den Wendungen seiner Erzählung folgte. Die meisten von uns Zuhörern saßen im Schatten, denn im Raucherzimmer waren die Kerzen nicht angezündet und nur das Gesicht des Journalisten und von den Knien ab die Beine des Schweigsamen waren beleuchtet. Zuerst blickten wir einander von Zeit zu Zeit an. Nach einer Weile hörte das auf und wir sahen nur noch auf das Gesicht des Zeitreisenden.